Ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas singen oder so. Oder irgendwie anfangen, was zu präsentieren. Willst du das? Oder?
Was willst du denn präsentieren?
Herzlich willkommen. Sie hören die B-Engel.
Die Mystery Boys!
Eine neue Folge mit Kriminalfällen, Mysteryfällen, komischem, mysteriösem Zeug zum drüber nachdenken und selbst mal zu lesen oder zu hören. Oder sich einfach mal nur unterhalten zu lassen mit einem spannenden Thema. Ich bin Florian, hallo.
Hallo Florian, ich bin's, Yasin.
Hallo Yasin, herzlich willkommen.
Ja, danke, willkommen in deiner Sendung.
In deiner Sendung, in
unserer Sendung. Unser aller Sendung. Du legst auf. Nein, du legst auf. Nein, ja. Du legst auf. Nein, leg du auf. Ah, nee, leg du doch auf. Er hat aufgelegt.
Ja, wir haben gerade erst angefangen. Wir wollen noch nicht auflegen.
Wir haben zwei wundertolle, mysteriöse, spannende, eklige, leckere Fälle für euch vorbereitet. Habe ich recht?
Ja, das hoffe ich doch.
Und zwar haben wir heute zur Auswahl Variante A. Florian?
Das ist eine Frau in der Tiefkühltruhe.
Und Variante B, Yasin? Der weltbekannte Djedlov-Pass, den keiner kennt, aber jeder kennt.
Der weltbekannte.
Aber eigentlich keiner kennt. Also aber ich habe das Gefühl, man muss ihn kennen. Ich kannte ihn aber bis vor kurzem nicht. Deswegen dachte ich, das ist eine super Idee, das heute mal ein bisschen wiederzugeben.
Ja, dann klär uns mal auf.
Dann, liebe Zuhörer, entscheidet jetzt. Der Countdown ist gestellt, ihr habt 5 Sekunden Zeit. Wer soll zuerst erzählen?
Ding, 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 ding.
Kann man das sie einfügen? Kann man das
sie dann können so übrigens noch 5000 Euro gewinnen, wenn Sie jetzt abstimmen.
Und wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie ein zweites Set gratis dazu.
Ja, oder so. Genau.
Kann, nee, man das, kann man das einbauen in einem Podcast, so Multiple Choice, dass man so eine andere Folge dann anklickt, so, dass es währenddessen ein anderer Verlauf kommt?
Nee, Podcast ist eigentlich was Modernes, aber es ist doch uralt, weil es einfach nur so ein Audio-Dings ist. Also nee, da hat
also
leider keiner.
Es ist etwas Lineares und nichts Verwirrendes.
Ja, es ist einfach
so schade.
Runterladen und abhören, mehr ist er nicht, du.
So, möchten Sie Teil B zuerst hören, sagen Sie B.
Ja.
B. Nein, fang du an.
Willst du, dass ich anfange?
Dann fange ich eben an, gut, wenn du schon so fragst.
Kannst du hier nicht einigen, du.
Okay, ich versuche das sehr episch vorzutragen. Es kann sein, dass es abgelesen klingt, weil es sind sehr viele Informationen, die ich in Prosa-Text runtergeschrieben habe. Ich gebe mir aber mein Bestes, das natürlich klingen zu lassen, liebe Zuhörer und Florian. Und
ja, du kannst es auch, auch als Geschichte erzählen, habe ich nichts gegen.
Dafür muss erstmal der ganze Mut gesteckt werden.
Ich hab zwar kein Popcorn dabei, aber ich habe ein paar Kekse dabei. Die kann ich
wollte eigentlich eher sagen, mach mal ein bisschen die Nebelmaschine an und dimmt das Licht. Wir sind in Russland, 1959. Genau, also eher gesagt, um genau zu sein, in Jekaterinburg, ehemaliges Sverdlovsk.
Klingt lustig.
Ja, genau. Das ist der ungefähr der Ort des Geschehens, an dem sich 10 Wanderer, also eine Gruppe von Wanderern, verabredet haben, eine mega krasse Wandertour zu machen, über mehrere Tage. Also geplant war die Ankunft, die geplante war 14. Februar und Abreise 23. Januar.
Also 9 Tage. Wow.
Ja, genau, nee, also Quatsch. etwas größere.
Was? 19? Nee,
ungefähr. Vom 23. Januar bis zum 14. Februar.
Ach so, ja, nicht 9 Tage, das sind wesentlich mehr. Das sind 16, ne, oder so. Ja, ist auch egal, die Zahl, aber es sind auf jeden Fall
ein paar Wochen. Auf jeden Fall eine sehr ambitious wandering route.
Ja, okay, spannend.
Und das Ziel wäre gewesen, Siedlung Vichai. Ich versuche jetzt jeden Ort, den ich in dieser Geschichte erzähle, so russisch wie möglich auszusprechen. Hate on me, aber ich mach's.
Deswegen hast du auch extra vor der Folge dich mit Wodka eingesoffen,
richtig, dass er
gut aussprechen
kann. Der Gruppenführer, der Gruppenführer der ganzen Zehnergruppe heißt, nee, doch Zehnwanderer, hat den Namen besessen Igor Djatlov. Und daher hat man dann eben auch diese ganze Geschichte und ich glaube sogar die Stelle des Tatortes, den es dann später gab, danach benannt. Genau, sie haben sich getroffen am 23. Januar 1959 in eben ehemaligen Sverdlovsk. Sie sind zusammen mit dem Zug über Serov nach Ivdel gereist, was die nördlichste Stadt in dem Bezirk Sverdlovsk ist. Das kann man sich so vorstellen wie Berlin, dass in Russland so verschiedene Bezirke existieren, weil es ist ja ein Riesenland. Dass da so immer so Gruppierungen von Städten einen Bezirk ergeben. Und eben dieses Sverdlovsk ist einer eben so einer großen Bezirke und da war der nördlichste Punkt, war irgendwie da der Ansatz für diese Gruppe.
Und die wollen jetzt in die Berge wandern gehen, aber es war kein Rundweg. Route,
doch, das war eine angemeldete Route.
Auch aber kein Rundweg, also nicht Start und Ankunft ist der gleiche Ort.
Nee, die haben sich verabredet irgendwie, dass sie am 14. Februar in der Siedlung Vishai ankommen, um dann von dort per Telegramm den Leuten von der UPI oder wie das sich nennt, die Aufsicht, die Skiwanderaufsicht, zu kontaktieren, dass sie es geschafft haben. So.
Um da dann werden nach ja, Hilfe
da
zu
werden
suchen.
Ja, weil da werden ja auch immer bei so einen Routen so Vorratstruhen vorbereitet für das Team.
Ach so, ja, da, sowas
damit,
kenn ich auch.
Die, so damit, wenn die ankommen, irgendwas da ist, damit, weil so viel Essen kannst du gar nicht mit dir rumschleppen. A, geht das irgendwann kaputt und B, hast du extra Ballast, das ist ja auch irgendwie Bullshit. Sie kamen dann eben am nächsten Tag, also in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar dort an. Die ganzen 10 Wanderer. Am 26. fuhren sie per Anhalter weiter zu einer Waldarbeitersiedlung, die nannte sich die 41. Quartal. Ich weiß nicht, was 41 auf Russisch heißt. I'm so sorry. Und dort haben sie die Nacht in einem Wohnheim verbracht, weil da ist irgendwie, da waren Betten, warum nicht, ne? Man schläft noch lang genug draußen.
Genau.
Dann sind sie von am nächsten Tag von da auf Skiern schon aufgebrochen. Weil sie ein Lager in einer verlassenen Siedlung namens Vtori Svernili aufschlagen wollten. Dann war das erste Ziel. Das sind immer so diese Etappen, die sie sich setzen. Und tatsächlich in der Folgenacht, am 28. Januar, ist einer der 10 Wanderer erkrankt. Der hat einen Schnupfen gekriegt, der musste dann kehrt machen. Der konnte nicht mitmachen, der ist dann nach Hause. Und wie sich später herausstellen sollte, ist das auch der einzige Überlebende der ganzen Gruppe. Hat der ein Glück gehabt?
Ja, Schnupfen hat ihn das Leben gerettet.
Ja, no joke. Und genau ab diesem Zeitpunkt gibt's auch gar keine Zeugen mehr, logischerweise, wie der ganze Verlauf danach weitergegangen ist von dieser Wanderung. Oder wie heißt das so schön in so Filmen? Das Folgende wurde aus gefundenen Tagebucheinträgen rekonstruiert.
Ach, es gab da wirklich Tagebucheinträge, oder wie?
Ja, er musste ja. Der Gruppenführer musste ja so ein Wandertagebuch führen. So. Okay. Ist ja so ein Ding gewesen in den 50ern, weißt du?
Ah, weil,
da gab es auch noch kein Instagram. Konnte man keine Story posten.
Gab's, ja.
Gerade genau. Am Gipfel, YOLO. Nein, die mussten Tagebuch schreiben. Das war der letzte Schrei.
Ja, macht Sinn.
Tag 5, ich habe meinen letzten Hund verspeist. Sowas, weißt du.
Aber das haben die nicht geschrieben.
Bitte?
Ich sag, das haben die aber nicht geschrieben, die hatten keine Hunde dabei.
Nein, die hatten gar keine Hunde dabei. Aber der letzte Tagebucheintrag, den habe ich sogar rausgeschrieben, den zitiere ich gleich. Der ist von Djatlov selber, und der ist vom 31. Januar 1959. Also die ganze Geschichte spielt sich in diesem Jahr ab, ich werde es jetzt nicht mehr sagen. Und zwar Zitat: Langsam entfernen wir uns von der Auspidia. Ein sanfter Anstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Harsch, Schnee, kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab. Ins Auspicital. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt, da ist es warm. Das war der letzte Eintrag.
Das klingt doch eigentlich ganz normal,
Wer
oder?
Hätte gedacht, dass genau dieses Zelt zerrissen und zerstört aufgefunden wurde danach? Ja, okay. Jetzt, das ist das Letzte, was man von so gefühlt als Aufschrieb hatte. Am 1. Februar, ab jetzt kommen diese Wagen, Sachen, die man durch diese Funde bei der Suchaktion zusammenbauen konnte. Am 1. Februar haben die Wanderer versucht, ihren Plan weiterzuführen und haben sich das Tagesziel gesetzt, 3,5 Kilometer in Richtung Losvatal zu machen. Ist jetzt nicht so eine riesige, weite Länge, sollte man denken. Haben aber auf halber Strecke das Zelt schon am nordöstlichen Hang des Cholatschietl aufgeschlagen. Because, wahrscheinlich weil es arschkalt war. Wer hat da schon Bock, 3,5 Kilometer zu wandern? Aber das ist tatsächlich einer der Bedenken. Das ist komisch, weil die Strecke relativ kurz ist, warum man genau bei der Hälfte einen Break macht, wenn man doch noch eine weitere Hälfte haben könnte, um dann wirklich eine Unterkunft mit Betten zu haben. So. Nun okay, ja. Zurück zum Plan. Da, man schätzt ungefähr auf 17 Uhr, dass sie das ungefähr um 17 Uhr entschieden haben. Und da wurden auch die letzten Fotos geschossen von der Crew und so. Und danach wurde die Nacht vorbereitet, also quasi das Schlafquartier. Mehr weiß man nicht. Und das Krasse ist, die Suchaktion nach diesen Leuten wurde erst am 20. Februar gestartet. Das sind einfach 19 Tage später.
Aber die haben die dann aufgefunden, tot im Schnee erfroren, oder wie?
Ja, pass mal auf, weißt du, warum die erst gesucht haben?
Ja, weil es vorher nicht aufgefallen ist oder so.
Richtig. Andere Wanderer haben eben zu der exakt gleichen Zeit bei dieser Aufzichtstelle von schweren Schneefällen berichtet. Deswegen konnte man sich irgendwie denken, ah, da ist es vollkommen logisch, dass da das andere Team verzögert ankommen wird. So, ne? Sollte man ja meinen. Erst als die Angehörigen dann irgendwann gesagt haben, irgendwas ist komisch, mir fehlt mein Mann. Erst dann haben sie gesagt, okay, wir gehen mal gucken. Und dann haben sie auch erst am 20. Februar wurde das gestartet und erst am 25. Februar nachdem sogar schon freiwillige Helfer dazugeholt wurden, in dem Fall Studenten, haben sie die ersten Skispuren der Diatlo-Gruppe gefunden.
Oh, haben sie aber gut gehalten, die Skispuren, ey.
Und einen Tag später haben sie dann auch das verlassene und von innen zerrissene, zerstörte Zelt gefunden.
Von innen?
Ja. Ich weiß auch nicht, wie man das beurteilen kann, ob das jetzt von innen oder von außen zerstört wurde. Auf jeden Fall war das der tollste Fund an dem Tag. Ein Tag später, ungefähr 1,5 Kilometer von eben diesem Zelt entfernt, finden die Studenten tatsächlich einen Nadelbaum, bei dessen Baumstamm unten eben ein Lagerfeuer ist, wie im Tagebuch beschrieben. Aber auch zwei mit Schnee bedeckte Leichen. Die standen nicht im Tagebuch.
Hä? Okay.
Da lagen halt zwei Leichen. Also tatsächlich, alle Leichen, die jetzt aufgezählt werden, gehören tatsächlich zu eben dieser Wandergruppe. Zwei Leichen gefunden, die leicht mit Schnee bedeckt waren. Eine lag auf dem Bauch, Gesicht nach unten, andere auf dem Rücken. Und dann fanden sie zwischen dem Zelt, also zwischen dem Ort des Zeltes und dem Ort des Lagerfeuers, ungefähr 400 Meter vom Lagerfeuer weg, die Leiche von Igor Djatlov, vom Gruppenführer. Und dann, ein paar Stunden später, haben Spürhunde noch eine Leiche gefunden zwischen dem Zelt, dem Standort vom Zelt und dem Standort von der Leiche von Djatlov. circa 500 Meter von Jadlo weg. Also es ergibt sich irgendwie eine Kette an Leichen zum Lagerfeuer, vom Zelt zum Lagerfeuer. Wie so eine Schatzkarte aus Leichen. Und das war's auch schon. An dem Tag, am 27. hat sich das alles ergeben, was eigentlich schon eine krasse Leistung ist, an einem Tag vier Leichen zu finden.
Ja,
die alle irgendwie unterm Schnee sind, ne?
Ja.
Und dann wurde auch erst am 2. März wieder was gefunden, ne? Am 2. März, also vom 27. Februar bis zum 2. März sind ein paar Tage. Außer Schaltjahr. Also.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das ein Schaltjahr war, keine Ahnung. Aber am 2. März wurde dann tatsächlich, was ich vorhin schon erzählt hatte, das unberührte Vorratslager gefunden, was sie eigentlich erreicht hätten können, haben können mit dem Essen. Das war unberührt, hat nichts gefehlt, haben sie gefunden und da war schon ein bisschen skeptisch, weil das ist ja eigentlich der Beweis, dass die Wandergruppe es nie dahin geschafft hat. Am 5. März dann wurde eine neue Leiche gefunden und zwar genau in der Mitte zwischen Dyatlov und der letzten Leiche, die davor gefunden wurde. Jetzt wird es langsam ein bisschen verwirrend geistig. Auf jeden Fall wurde eben diese Leiche gefunden unter einer 15 cm dicken Schneeschicht. Das ist ein bisschen viel.
Ja.
Aber es wird noch mehr.
Aber es war auch aus der Gruppe, oder wie?
Ja, ja. Und genau alle drei Leichen haben so eine perfekt gerade Linie gebildet, mit dem Kopf Richtung Zelt. Das heißt, die Vermutung war, dass die Leute auf dem Weg vom Lagerfeuer zum Zelt gestorben sind, weil die alle nach vorne gekippt sind und nach hinten auch Kopf Richtung Zelt.
Mhm.
Das ist die Vermutung, war keiner da, kann keiner wissen. Und Forensik und Company, das war in den 50ern jetzt auch noch nicht so ausgereift, glaube ich.
Ja, das stimmt. Vor allem nicht in tiefen Schneelandschaft des russischen irgendwas.
Genau, die letzten vier Leichen der ganzen Gruppe, die noch offen sind, weil einer war ja krank, der ist ja nach Hause gegangen vorher. Deswegen sind es jetzt nur noch 9 Leute. Das heißt, jetzt haben wir 5 Leichen gefunden, vom Zelt bis zum Lagerfeuer. Und die letzten 4 Leichen, die übrig sind, hat man an einem Tag gefunden und die waren relativ nah beieinander unter einer 4 Meter tiefen Schneeschicht. Das ist schon ein bisschen mehr als 15 Zentimeter. Und die wurden in einer tiefen Schlucht gefunden.
Mhm.
Diese Schlucht war ungefähr 50 Meter vom Lagerfeuer entfernt. Ja, jetzt kommen diese ganzen Leute mit schwachen Nerven sollten vorspulen oder nicht mehr mithören. Die meisten der Leichen wiesen irgendwie Abschürfungen auf, Blutergüsse und Anzeichen auf Unterkühlung. Eine Leiche hatte fehlende Haut am Mittelfinger und diese Haut wurde im Mund gefunden von dieser Leiche.
Okay.
Das fand ich ein ziemlich spezifisches Detail, was ich mitnehmen wollte in die Folge. Weil da kann sich so ein Muster ergeben. Vielleicht hatten sie nichts zu essen und der hat seine eigene Haut gegessen. Oder
ihm war einfach kalt und ist beim Zittern ein bisschen eskaliert.
Das kann auch passieren. Wenn du manchmal was kaust, dann beißt man ja auch gerne auf die Zunge, ne?
Ja, so Nägel kauen beim Frieren, weißt du, dann kommst du mit der Hand mal ein bisschen tiefer rein in den Mund so. Oder so und kaust dir dann mal, ne? Ja.
Eine andere Leiche hatte 6 cm langen Riss im Schläfenbein. Die Vermutung steht durch eine Waffe, weiß man aber nicht. Dementsprechend ein Schlag auf die Schläfe führte zur Bewusstlosigkeit, führt zu Erfrieren im Schnee.
Mhm.
Das sind so diese Leichen. Ah nee, doch habe ich genau. Und jetzt kommen 4 Leichen aus der Schlucht. Bei allen diesen Leichen hat man vermutet, dass sie 6 bis 14 Tage im Wasser waren vorher, bevor sie gefunden wurden. Und dann irgendwie, keine Ahnung, wie das passiert ist.
Hä?
Bei der Leiche Nummer 1 haben Augäpfel gefehlt, die Zunge hat gefehlt, der Mundboden, also die Weichteile im Unterkiefer, die alles, was nicht Knochen im Unterkiefer ist, unter der Zunge, war weg. Und Weichteilgewebe vom Gesicht war weg, also hat zwar im Gesicht immer mal ein paar Knochen rausgucken sehen, und Rippenbrüche rechts und links. Tot, wegen Leiche. Leiche Nummer 2, auch Wasser, auch hier haben Augäpfel gefehlt. Teilweise freiliegende Gesichtsknochen waren zu sehen und eine 8x16 cm Verletzung am Hinterkopf Multiple Rippenbrüche waren auch vorhanden. Leiche Nummer 3. Knieverletzungen. Durchgehende bis zum Schläfenbein gehende Kopfverletzungen und auch freiliegende Gesichtsknochen. Und Leiche Nummer 4. Da wird's besonders toll. Also, wie gesagt, alle in Verbundenheit mit Wasser. Fragmenturen am Schädel, massive Blutung unter den Hirnhäuten und Hirnsubstanz. Auch tot. Alle tot. Jetzt und da das nie aufgeklärt wurde und diese Wege, wie sie gefunden wurden, zum Teil extrem komisch waren. Es gibt auch Berichte, dass an diesem Baum, wo das Lagerfeuer war, dass da auch irgendwie Hautgewebe dieser Leichen in den Baumästen war. Da haben die Leute die verrücktesten Methoden aufgebaut, wie das dazu kam. Zum Beispiel fand man auch, was stimmt, ist belegt, ist keine Theorie, man hat an Klamotten von einigen der Opfern radioaktive Substanzen gefunden.
Okay.
Also nicht bei allen Wanderern, aber bei 2, 3 Wanderern hat man tatsächlich radioaktive Substanzen auf den Klamotten gefunden. Und irgendwie wurden auch viele Berichte in der Zeit des Geschehens, dieses Unglücks, von verschiedenen Orten das Gleiche berichtet, und zwar, dass man UFOs gesehen hätte. UFOs in Anführungszeichen, ich zitiere, grellweiße Kugeln im Himmel. Und auch eben Mitglieder von dieser Suchmannschaft, die dann eben diesen ganzen Tatort gesucht haben, aufgesucht haben und untersucht haben, sahen am 31. März 1959 etwas am Himmel, das als UFO bezeichnet wurde.
Okay.
Richtig, das ist so das eine Theorie. Andere Theorien sind Angriff durch Indigene, also Ureinwohner in der Nähe, Mord mit Geheimdiensthintergrund, wie zum Beispiel die KGB mit ihren radioaktiven Kleidungen, die sie quasi losgeschickt haben, um zu einem anderen Ort zu gehen, um dann das einfach dort zu verbreiten. So. Das Abenteuerlichste, was ich bisher gelesen habe, war die Luftelektrizität, so Winterblitze in der Atmosphäre, die einfach mal entstehen.
Damit habe ich auch noch nie was von gehört.
Damit wird begründet, dass Augäpfel fehlen und Zungen und das Lagerfeuer unterm Baum und so, also dass man sich unter einem Baum das Lagerfeuer gebaut hat, damit man vom Blitz geschützt ist und auch deshalb früher diesen Stopp gemacht hat, bevor man diesen geplanten 3,5 Kilometer Plan beendet hatte. Das ist eines der vielen Sachen. Das realistischste, wie ich finde, ist Lawine, eine Lawinenunglück. Und mein Favorit, der Yeti.
Der Yeti, ja.
Der Yeti ist auch noch eine Theorie.
Aber es könnte doch auch ein Bär sein, oder?
Ein Yeti.
Ein Yeti.
Es gibt keine Bären. Hast du mal einen echten Bär gesehen?
Es gibt nur Yeti. Ja, genau.
Das ist das Kuriose an dieser Geschichte, weil einfach man nicht weiß, was da passiert ist. Bis heute übrigens nicht. Ja, was sind deine Meinungen? Was sind eure Meinungen?
Also ich, warum nicht auch ein Streit untereinander? Das geht gar nicht.
Es wurde sogar spekuliert, dass ein paar davon unter Substanzen standen und sich dann nachts irgendwie angefangen haben anzugreifen.
Ja, oder weil es einfach kalt war. Das ist
aber nicht, aber man hat halt bei der Untersuchung keine nachgewiesenen Substanzen finden können im Körper.
Aber es wirkt doch so, dass, also irgendwie wirkt es doch so, als hätte sich die Gruppe irgendwann mal aufgeteilt oder sowas, ne? Weil diese Abstände da zwischeneinander.
Ja, es wirkt, als hätte jeder sich irgendwie vom anderen abgesetzt, am Feuer aufgewärmt oder so. Und irgendwie gab es ja auch nichts zu essen. Weil die haben wohl das letzte Mal vor 8 Stunden gegessen, bevor die da ihren Tod gefunden haben.
Aber stell dir vor, die sind einfach irgendwie verrückt geworden dann. Oder irgendwer davon. Und dann sind alle verrückt geworden.
Und ehrlich gesagt ist das die gruseligste Variante von allen.
Ja, wahrscheinlich.
Es gibt kein gruseligeres Monster als der Mensch selbst.
Ja, oder auch die komische Psyche dann, wenn du halt richtig am, also nicht nur wenn dir kalt ist, sondern wenn du halt wirklich so lebensbedrohlich kalt und dein Körper dreht halt richtig hohl.
Was also, auch was interessant
weiß man ja gar
ist,
nicht, was dann so passiert.
Habe ich natürlich nicht in den Fall reingenommen, weil ich dachte, das wäre irrelevant. Aber ein Mädchen von den Wanderern, also das waren ja alles erfahrene Wanderer, die haben alle schon echt extremere Routen gemacht als das. Und das ein Mädel davon hat, wurde auf ebenso einer Wanderung mal von einer Schlange gebissen, von Viper oder was, tödliches Gift. Und es hat sie überlebt. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist sie, vielleicht hat das Gift ja dann getriggert und die hat einfach eine Macke gehabt.
Oder vielleicht hat sie, wurde sie dann selber giftig. Und dann haben sie das Essen geteilt.
Weiß ja nicht, man weiß ja nicht, ob die, man weiß ja nicht, ob solche Leute bipolar sind.
Ja, oder sie wurde zur Medusa, ihre Haare wurden einfach zur neuen
oder
Schlange.
Oder zum Yeti.
Genau, oder so. Ja, Yeti-Schlange, auch nicht schlecht.
Aber das sind so ein paar Sachen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also wenn jemand Interesse an diesem Thema hat, es gibt tatsächlich Horrorfilme darüber, es gibt Dokumentationen darüber.
Ja, wie hieß das
und
jetzt nochmal?
Dyatlov Pass. Also,
wie schreibt sich das?
Dyatlov schreibt sich wie folgt. Dyatlov, wie Django, Dyatlov. Pass. Pass wie Season Pass.
Ja.
Verstehst okay. du? Computerspiel so?
Ja, ja. Logisch, logisch.
Oder Passwort. Pass. Oder und darüber finden sich gute Mini-Dokus auf YouTube. Es gibt bestimmt auch richtige Dokus. Und wie gesagt, auch Horrorfilme. Ich habe mir von einem Horrorfilm einen Trailer angeschaut. Der sah ganz cool aus. Ich habe ihn nicht gesehen, aber der Trailer sah ganz cool aus.
Also ich werde das nachher mal durchlesen. Es klingt wirklich sehr, sehr interessant und es sind halt auch echt viele Personen dabei.
Und es gibt halt auch echt viele Ansätze, wie es dazu gekommen ist oder was dazu gekommen, was hätte passieren können und wieso ist, warum, auf welche Art gekommen ist. Das ist spannend, also weil es ist nicht geklärt. Da kann man sich so viele Sachen ausmalen, das ist wie so ein Schlaraffenland für Verschwörungstheoretiker.
Ja, richtig spannend.
Weil es kann auch niemand sagen, falsch. Kannst nee. Du sagen, könnte sein oder klingt unrealistisch.
Gut, soll ich mal was erzählen?
Unbedingt, ich weiß noch irgendwas mit Eis und cool.
Ja, also bei mir ist es nur eine einzige Person tatsächlich, die hier der Hauptcharakter ist. Die einzige, es ist eine Frau. Ich habe jetzt hier wieder mal einen Fall aus meiner alten Heimat mitgenommen. Nicht aus Bergen direkt, aber aus Norwegen. Eine Frau, 44 Jahre alte Mutter von drei Kindern. Sie heißt Ragnhild Camilla Sandvoll. Und die wurde 1999, ist jetzt schon ewig her, tot in einer Gefriertruhe gefunden. In ihrer eigenen Gefriertruhe. In ihrem eigenen Haus oder in ihrer eigenen Wohnung. Ich weiß es nicht. Ja, und da denkt man sich natürlich, hä, tot in einer Gefriertruhe? Was ist da denn los? Sie wurde tatsächlich auch vermisst gemeldet von ihren Kindern, ihrer Familie, ihrer Arbeitskollegen, ich weiß es nicht. Also sie war bei der Polizei schon als vermisst gemeldet und wurde dann ja später gefunden. Die Polizei hat diesen Fall dann nach dem Fund in der Gefriertruhe 2 Jahre lang untersucht und bearbeitet, Leute vernommen. Und dann hinterher, nach diesen 2 Jahren, wurde aber niemand angeklagt, sondern der Fall wurde einfach zu den Akten gelegt mit der Begründung, kein Verbrechen. Die Frau Sandvoll soll Selbstmord begangen haben in der Gefriertruhe.
Warum ist in Norwegen eigentlich immer eine Frau, die Selbstmord begeht?
Aber ja, Frauen, das macht das nochmal mysteriös, habe ich so das Gefühl.
Das war doch letztens im Hotel, oder nicht?
Ja, letztens, ja, das auch, ne? Die Frau im Hotel, dann haben wir die Eisfrau in Bergen, wo ich ja dann aus meiner damaligen Wohnung immer schön raufgucken konnte, mehr oder weniger, wo
es sind immer die Frauen.
Verbrannt da auf einem Berg lag. Also wir hatten schon einige merkwürdige Fälle und das hier ist jetzt ein relativ kleiner Fall, aber garantiert eigentlich auch so merkwürdig. So, dann gibt es verschiedene Ansätze, warum das denn überhaupt kein Selbstmord sein soll, worauf die Polizei aber entweder nicht hört oder einfach trotzdem keine besseren Ideen hat oder keine weiteren Ermittlungsansätze findet. Also, Grund Nummer 1, warum die Ragnhild Camilla Sandvoll in ihrer eigenen Gefriertruhe sich nicht selbst umgebracht hat, ist ganz logisch, Laut Aussagen einer ihrer Söhne hatte sie Klaustrophobie. Also, ne, die klassische Phobie, Angst vor engen Räumen.
Angst vor Leuten, die Klaus heißen.
Ja, das wäre die Klaus-Phobie, nicht
Klaus,
die Klaustrophobie.
Klaus.
Nein. Also, aber ne, ist logisch. In einer Gefriertruhe ist meistens nicht so super viel Platz. Ne? Da hast du im Sarg, ist es geräumlich. Also, ja. Und wenn du halt Angst vor engen Räumen hast und, also, weiß ich nicht, dann gehst du ja noch nicht mal in den Schrank rein und erhängst dich da oder so, was ja auch wahrscheinlich naheliegender ist, als sich dann in die Gefriertruhe zu legen, wo es halt minus 18 Grad normalerweise sind in Gefriertruhen. Grund Nummer 2, es wurde bei ihr bei der Leiche eine Schnur um das linke Handgelenk gefunden mit einer Schleife, womit dann wohl offenbar noch das rechte Handgelenk ursprünglicherweise wohl festgebunden wurde. Und auf dieser Schnur wurde männliche DNA gefunden. Ich weiß nicht, ob man das dann 1999 schon festgestellt hat oder ob die Schnur erstmal noch ein paar Ewigkeiten in einer Asservatenkammer rumgegammelt hat, bevor sie dann da mit so einem Wattestäbchen mal drüber sind und dann die DNA gefunden haben. Das weiß ich nicht. Grund Nummer 3. Laut ihren Kindern war sie gar nicht suizidal. Also selbst mit Mord gefährdet oder irgendwie sowas. Sie hatte da keinerlei Anstanden gemacht. Ist ja auch ein legitimer Grund, ne?
Hä, sie ist nicht suizidal und das ist ein Grund? Hä?
Ja, ein Grund dafür, dass sie eigentlich nicht Selbstmord begangen
haben
kann. Ach
so, ja, okay.
Ne? Und Grund Nummer 4. Es ist allgemein wirklich sehr unwahrscheinlich, weil es wahrscheinlich auch gar keinen Vergleichsfall gibt, zumindest keinen direkt Bekannten, dass sich jemand in einer Gefriertruhe das Leben nimmt.
Ich friere mich jetzt zu Tode.
Ja.
Das dauert ja, doch eben viel zu lang.
Ja, eben. Also das hält man doch gar nicht aus. Also
außer du legst dich da drin schlafen und machst dann zu. Dann passiert das halt im Einschlafen.
Also ich meine, es gibt sehr, sehr banale Dinge, wie Leute sich umgebracht haben und sowas. Ne? Hier dieses, wie heißt das, autoerotische Zeugs, wenn die Leute sich halt gerne irgendwie würgen und dabei Selbstbefriedigung betreiben. Also jetzt nicht, dass die Frau das jetzt hier in der Gefriertruhe gemacht hat, aber bei solchen vermeintlich harmlosen Sachen, dann würgt man sich doch mal ein bisschen zu viel und so. Und dann, da sind schon Leute dran gestorben. Und es gibt Leute, die sich, wie gesagt, auch in Schränken, anschränken, sogar an der Tür, am Türknauf und sowas erhangen haben, wo man eigentlich auch nur noch aufstehen muss, um dann wieder atmen zu können oder so. Aber es gibt's halt auch. Nur dann, wie du schon sagtest, in der Gefriertruhe, das dauert halt echt schon ziemlich lange und man kennt es ja eigentlich auch, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, dass wenn dir kalt wird, sehr, sehr kalt wird, dann wird dir plötzlich warm.
Ist mir nie passiert.
Nee, weil dann bist du halt auch kurz vorm Tod, ne, wenn das passiert.
Ah, okay, deswegen ist mir das noch nie passiert.
Ja, genau, das wird wohl da ein Grund für sein.
Da rührt das her.
Ja, ich glaube, ihr habt das mal irgendwann mal gehört, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig erkläre, aber dann hört der Blutkreislauf quasi auf zu funktionieren, weil das dann so kalt ist, dass sich das Blut ja nicht mehr gut bewegen kann. Es wird quasi fester, ne? Friert quasi auch. Und dann reagiert der Körper mit Hitze und dann musst du dich eigentlich ausziehen und sowas. Und weil dir so warm ist. Und dann würde sie ja wahrscheinlich dann spätestens aus dieser Gefriertruhe rausfliehen, würde ich mal meinen. Aber gut. So, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer dieser Grund war, aber ich sage jetzt einfach der nächste Grund. Es gibt nämlich noch mehrere hier. Es gab einen Pappkarton, der stand auf dieser Truhe. Was auch komisch ist. Du gehst in eine Gefriertruhe rein und
aber wer hat das da draufgestellt?
Ja, also es funktioniert ja. Das war wirklich eine Truhe. Das war jetzt kein Gefrierschrank, sondern eine Truhe, die halt so mit einem Klapper
aufmacht. Ja, eine Truhe, ne? da geht eine Klappe hoch. Aber genau. Wer hat da was draufgestellt? Das kann sie ja nicht selber gemacht haben.
Ja, doch, das kann sie schon selber gemacht haben. Ist aber eher unwahrscheinlich und vor allem auch sehr anstrengend, dass man das irgendwie hinkriegt. Also es ist fast auch schon ausgeschlossen. Es wäre aber möglich irgendwo, aber dann musst du halt auch dann denken, ach, ich setze mich jetzt hier rein und lege dann da oben eine Truhe, einen Pappkarton hier drauf, dann fällt das nicht so auf, dass ich hier drin liege oder so. Das macht irgendwie keinen Sinn.
Ach, macht euch mal wegen mir keine Sorgen.
Ja, ich lege mich jetzt hier rein.
Ich lege mich jetzt hier rein, ich kann die Miete nicht mehr zahlen.
Ja, ne, wieso, dass aber die Mutter nach einem anstrengenden Arbeitstag sagt, ich lege mich mal hin.
Was ist denn in der Truhe, in der Kiste gewesen?
Ja, in der Kiste weiß ich nicht, aber in der Truhe ist tatsächlich auch noch eins der Gründe, hatte der Sohn oder einer der Söhne gesagt. 2 Tage vor dem Fund der Leiche in der Truhe waren in dieser Truhe noch Lebensmittel drin, die dann aber weg waren. Die gab es einfach nicht mehr, die wurden nicht gefunden.
Ja, vielleicht also, wurden die ja gekocht und gegessen.
Ja, aber innerhalb von 2 Tagen eine ganze Gefriertruhe.
Vielleicht war sie ja nicht, vielleicht musste sie ja kurz davon danach wieder einkaufen eigentlich.
Vielleicht hatte sie Hunger. Ja, noch ein Grund. Verletzt war sie an der Lippe und sie hatte blaue Flecken. Also das deutet ja eher auch auf ein bisschen was mit Gewalt oder so hin.
Ein Kampf.
Und vielleicht auch ein sehr, sehr spannender Grund. Das Portemonnaie, Geld und das Adressbuch waren weg. Und der letzte Grund schiebe ich jetzt einfach noch hinterher. Eine Woche später wollte sie eigentlich zu einem Camp fahren, worauf sie sich auch wohl gefreut haben soll, hat auch einer der Söhne gesagt. Jetzt darfst du kommentieren.
Hat die Feinde gehabt?
Keine Ahnung.
So einen miesen Arbeitskollegen oder so.
Ja, aber
oder ein Tinder-Date. Hatte die einen Mann oder war das eine alleinerziehende Mom?
Das weiß ich auch nicht.
Das ist doch wesentlich. Wenn sie alleinerziehend ist, dann kann es doch schon mal nicht der Ehemann sein, weil sie wohnt ja allein mit den Kindern.
Weißt du, als einzigen Grund, so wenn du jetzt für die Kinder, also für kleine Kinder oder was, da mal irgendwie so ein paar Eislollis aus der Gefriertruhe holen willst und rutscht dann aus und fällst rein und brichst dir dabei das Genick oder so. Und also das ist alles total unwahrscheinlich, das macht
und
eigentlich keinen Sinn.
Und der Pappkarton fällt dann einfach da drauf.
Der schwebt dann da drauf. Oder hat einer der kleinen Kinder drauf gelegt. Also nicht, dass das passiert ist, die waren ja auch gar nicht klein, ihre Söhne oder so.
Ich wollte gerade sagen, wie alt waren denn die Söhne?
Die waren schon über 20. Also
dann
es war
waren
schon,
die das.
Ja.
Vielleicht hat die einfach gesagt, ich streich euer Taschengeld, ihr seid zu alt.
Genau.
Und dann haben die gesagt,
10 Euro im Monat.
Nein.
Ja, aber es ist schon echt sehr, sehr merkwürdig. Das fand ich auch, also ich finde es auch eine gruselige Geschichte. Also deine Mutter liegt in der eigenen Gefriertruhe drin. Und dann soll die sich, also das Gruseligste ist halt nicht nur, dass das passiert ist und du dann meinst, ne,
Aber wer klaut denn bitte Folgendes? Welcher Dieb kommt dann nach Hause und freut sich über die Ausbeute? Ich habe Essen. Und ich habe Geld. Und ich habe mein Portemonnaie.
Cool. Und ein Adressbuch.
Ja. Vielleicht noch ein paar andere Single-Moms in diesem Adressbuch.
Genau.
Nee, aber ja, aber es kann ja sein, dass da irgendwie jemand die Motivation hatte, Single-Moms auszurauben. Weil der
aber es ist auch, aber für einen Raub ist es auch komisch, oder? Dass du halt in eine Gefriertruhe gelegt
dann
wirst.
Dann ist es eben der Single-Mom-Killer.
Der Single-Mom-Killer, ja.
Vielleicht waren die anderen Frauen in Norwegen, die du bisher erzählt hast, auch alle Single.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, mehr weiß ich nicht, mehr weiß niemand. Und
das ist aber
halt
interessant, wisst ihr mal, also Norwegen scheint ja, mich wundert nicht mehr, warum so Skandinavien so das Main-Genre der Krimi ist. Da passiert ja echt extrem viel.
Ist recht wild, ne?
Das sieht gar nicht so aus, ne?
Also so kriminell sind die Länder ja gar nicht, die sind ja ziemlich sicher, aber ich glaube, man kriegt es vielleicht ein bisschen mehr mit, wenn da mal was Krasses passiert.
Warum gibt's da keine Fälle mit Trollen?
Weil es keine Trolle gibt.
Das ist eine Lüge.
Ach so, ja, vielleicht in deinem Fall. Die gibt's in Russland.
Du hast doch selber mal einen gesehen.
Ja, genau.
Ja, hier in Island sind doch zum Teil an den Straßenrändern so kleine Häuschen.
Für Elfen.
Ja, für Elfen gebaut. Und da werden Straßen drumherum gebaut.
Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, also das Gruseligste an diesem Fall ist eigentlich nicht unbedingt, dass eine Frau in der Gefriertruhe gefunden wurde und in ihrer eigenen Gefriertruhe, sondern vielleicht einfach, dass die Polizei meint, das ist Selbstmord. Also ich weiß nicht, das
aber ganz
so
ehrlich,
surreal.
Das ist doch einfach nur faul. Einfach nur Faulheit. Nee.
Ja, wie gesagt, die haben 2 Jahre lang rumgeforscht und so Zeugs. Also die haben das wahrscheinlich schon relativ gründlich gemacht.
Aber wo soll denn irgendwie. Dann, wo ist dann das Geld?
Ja, eben.
Wo ist das Geld? Hat sie sich ja nicht in den Po geschoben. Das hätte man ja dann gefunden bei der Obduktion.
Ja. Ja, die Polizei hat übrigens auch gesagt, oder die Staatsanwaltschaft, dass sie da nicht weiter nach ermitteln wollen in diesem Fall. Das haben die abgelehnt. Was ich auch ein bisschen blöd finde, weil heutzutage sind ja die Möglichkeiten mit DNA und so nochmal anders. Ich meine, gut, über 20 Jahre später sind auch einige Leute schon gestorben und so, aber...
Muss ja nichts heißen, Aktenzeichen ja. XY und hier Cold Case und so, wie sie alle heißen.
Ja, haben sie ja schon gemacht gehabt. Also, das lief auch schon in den Medien wieder mal rum, deswegen ist mir das auch aufgefallen.
Das Ding ist, pass mal auf, jetzt mal abgesehen von dem Fall. Ich lag mal im Krankenhaus. Und
in der Gefriertruhe.
Nein, fast. Und zu der Zeit wurde einer eingeliefert, der lag mit mir im selben Zimmer. Der ist halt mit Gedächtnisverlust eingeliefert worden. Der wusste erst nicht, wie er heißt. Und er konnte sich kaum erinnern, wieso er überhaupt im Krankenhaus gelandet ist. Und ich hatte halt mega mit ihm den Spaß, dieses ganze Zeug wieder zu rekonstruieren. Was ihm passiert sein könnte, dass er im Krankenhaus gelandet ist. Weil die Polizei hat sich's auch leicht gemacht in dem Moment. Ja, sie waren besoffen und sind einfach sehr oft hingefallen. Ich habe gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Mann, es muss doch Überwachungsaufnahmen geben. Mann, der wurde locker verprügelt und dann wurde er irgendwie angefahren und ne. Und was hat sich irgendwann rausgestellt? Monate später, dass ich recht hatte, Alter. Und die Cops am Anfang einfach nur zu faul waren.
Tja.
Deshalb finde ich es ziemlich, ziemlich lausig zu sagen, das war Selbstmord. Wenn sie gar keine Beweggründe gehabt hätte, wenn es ein glücklicher Mensch war, wie du sagst. Die keine Geldprobleme hat. Schöne zwei heterosexuelle Söhne. Freut sich auf Enkelkinder. Warum sollte man sich dann da die dümmste Methode, sich umzubringen, aussuchen?
Ja, eben.
Also wenn ich in Norwegen wäre und ich würde gerne einen schnellen Tod haben, dann springe ich von der Klippe, da gibt's ja genug von.
Ja, das stimmt. Aber in die Gefriertruhe, ich glaube, das wird einfach niemand machen. Und wenn, dann wird man es einfach auch nicht aushalten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt immer Ausnahmen, ne? Von daher. Das war's für heute.
Mann, da hat mich jetzt aber mehr, das hat mich jetzt aber mehr warn, also so ein bisschen
engagiert?
Nee, es hat mich jetzt gerade so eher ein bisschen angestachelt als beschäftigt. Das ärgert mich, dass so ein Fall nicht geklärt ist.
Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich voraussichtlich auch gar nicht nie mehr geklärt wird irgendwie. Ist sehr schade.
Ja. Es gibt Menschen, die arbeiten bis heute am Jack the Ripper Fall. Und das ist was, 99 gewesen? Dein Fall? Das ist doch ein Witz. Das ist doch schon in der Zukunft gefühlt. Im Vergleich. Also
wenn man sich das auch nochmal irgendwie angucken möchte, ich glaube, auf Deutsch findet man da eigentlich nichts, aber man kann sich ja Fotos oder so angucken von dieser Gefriertruhe. Frau heißt Ranghild Camilla Sandvoll. Von daher kann man ja mal gucken.
Kann sich jeder merken.
Möchte. Ja. Steht auch in den Shownotes dann nachher drin. Alles klar. Ich bin Florian.
Ich bin nicht Florian.
Du bist Yasin.
Exakt.
Wir sind die B-Engel.
Mystery.
Mit einer Crime-Folge. Und nächste Woche dann mal wieder mit einer regulären Folge. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche Sonntag.
Bye, Bitch.